Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Wir sind weiter voll drin in der Offseason in der NFL und damit herzlich willkommen zu Folge 105 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Mein Name ist Christoph Stadler, mit dabei natürlich auch Flo Hauser. Flo, das ist eine pickepackevolle Ausgabe. Gerne du heute das menschliche Inhaltsverzeichnis.
Oh ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Inhaltsverzeichnis. ja, ich freue mich. Wir haben heute wieder was vor und wir haben ja in den, muss man ja sagen, die letzten beiden erfolgreichen Wochen, übrigens hallo Christoph Stadler an der Stelle auch natürlich, ganz offiziell, wirklich erfolgreiche Teams oder sagen wir mal Themen gab mit den Lions, mit den Raiders und haben wir gedacht,
erfolgreich im Sinne von, haben wir vielleicht kein schlechtes Näschen bewiesen.
Gutes Näschen bewiesen, haben gesagt, das machen wir die Woche doch auch und haben deshalb heute als Thema die Buffalo Bills und da sprechen wir mit Alina Getzberg von ESPN, sehr, sehr tolles Gespräch, unbedingt da dranbleiben, das wird sehr, sehr interessant und wir schauen auch auf die interessantesten Free-Agent-Namen. Denn es wisst ihr, nächste Woche startet die Free-Agency und Christoph und ich haben uns gedacht, ein paar können wir da mal durchgehen. Was gibt es so für Gerüchte? Wo ja, können die vielleicht hinkommen?
Genau, wo sehen genau. Wir die vielleicht, um sie nächste Woche aufzulösen, dass wir komplett falsch waren?
Genau, das ist immer eine gute Idee. Und auch so ein paar Positionen, die vielleicht äußerst interessant sind. Also Buffalo Bills und Free-Agents wird heute Thema sein und am Ende der Folge haben wir dann auch noch was Persönliches für euch.
Ganz genau. Und starten wir wie immer mit den klitzekleinen News, die gar nicht so klitzeklein sind, weil dann doch wieder ein bisschen mehr passiert ist.
Die News.
So ist es. Wir gehen rein und es ist tatsächlich kurz vor unserer Aufzeichnung passiert heute, Christoph, der Blockbuster-Trade, wie die Kollegen aus den USA dann immer schreiben. Die Kansas City Chiefs geben ihren Cornerback Trent McDuffie ab nach L.A. zu den Los Angeles Rams und als hätten wir es geahnt, haben wir gesagt, die Rams gehen vielleicht all in, Hashtag Star Power holen und jetzt haben sie sich einer traded.
Ja, das ist also Trent McDuffie zu den Los Angeles Rams. Passt schon, glaube ich, wie Arsch auf Eimer, oder? Vielleicht mal kurz die Konditionen. Also die Kansas City Chiefs bekommen Pick Nummer 29, einen Fünftrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick jetzt im Draft und dann 2027 einen Drittrunden-Pick. Die Rams haben ja noch Pick Nummer 13, den sie von den Falcons bekommen haben. Den haben sie noch und ich bin mir mittlerweile fast sicher, den werden sie auch noch irgendwie einsetzen. Und nicht im Sinne von einsetzen für einen jungen Spieler, sondern dass sie da auch noch sich jemand holen. Also per Trade oder sowas. Die sind komplett all in, Finale daheim, also Super Bowl zu Hause. Letztes Jahr wahrscheinlich von Stafford. Ich glaube, die gehen all in. Und das mit Trent McDuffie und Abgang bei den Chiefs, bevor du gleich dazu was sagen kannst. Ich habe dich nämlich gar nicht informiert. Ich habe nochmal reingehört, weil zu dir, das war schon mal so ein bisschen Thema. Die Chiefs lassen sie ihn ziehen oder sowas. Ehrlich gesagt, das können wir uns, glaube ich, schon dann auf die Fahnen schreiben. Also nicht wir persönlich. Wir hatten Mitte Dezember Jesse Newell von The Athletic zu Gast, wo wir ein bisschen über die Krise gesprochen haben von den Chiefs. Mhm. Und da ging es dann von ihm auch drum, er hat das angestoßen, er wäre nicht überrascht. Ach, was erzähle ich? Ich habe den Snippet nochmal raus. Das hat Jesse Newell Mitte Dezember zu uns gesagt. Und da können wir, glaube ich, schon sagen, da dürfte einer der ersten Podcasts, zumindest deutschsprachig gewesen sein, die das mal aufgebracht haben, dass Trent McDuffie die Chiefs tatsächlich verlassen könnte.
That is why, to me, a lot of this, they've done so well drafting and developing their guys and bringing them in. It's why with this season turning out the way that it did, it could make them looking at potentially trading a Trent McDuffie a viable option. You know, he has his fifth year option coming up for the Chiefs next year. They've already agreed to that. So it's the last year of his rookie deal. But if you go out there and look, I mean, he's not at the level of a Sauce Gardner. But Sauce Gardner just got traded to the Colts as an elite cornerback from the Jets and brought back two first-round picks. If you're looking to build this thing the way they built in the past, especially they did the 2022 draft class and brought in so many good players, they did that because they traded Tyreek Hill. We'll see if they do that same sort of thing with Trent McDuffie because he would be the top asset they would have to go move somewhere to bring back some draft capital.
Ja, Jesse, Grüße erstmal, Respekt damals schon. Man merkt schon, dass du ein Insider bist. Und es sind nicht zwei First-Round-Picks geworden, wie bei Sauce Gardner, hat er auch angesprochen. Ich finde den Return aber aus Chiefs-Sicht echt ganz gut, wenn ich ehrlich bin.
Ja, total.
Also, deine Meinung ist?
Ich finde, das, wenn man das jetzt berücksichtigt, das hat ja auch Jesse auch nochmal gesagt, und das muss man ja auch nochmal wirklich ganz klar sagen, die Los Angeles Rams müssen dann mit Trent McDuffie einen neuen Vertrag aushandeln.
Genau.
Weil der läuft ja dann jetzt eben aus. Und dahingehend, wenn du einen Spieler dann quasi kurz vor Vertragsende oder aus Chiefs-Sicht vor Option ziehen Ende los wirst und dafür vier Picks bekommst mit einem Drittrunden-Pick nächstes Jahr auch noch voll gut und dieses Jahr ein Erstrunden-Pick und dann noch zwei Late-Rounder dabei, finde ich auch tatsächlich einen gelungenen Trade in beide Richtungen, denn die Rams, dass die All-In gehen wollen, wissen wir und die Chiefs haben dadurch, glaube ich,
Ja, du hast einfach Breite dann, also die Chance auf Breite, und sie draften ja eigentlich ganz gut, und gerade auf der Cornerback-Position, LeTravis Sneed haben sie auch gehen lassen, das hat wunderbar funktioniert. Tyreek Hill auf einer anderen Position, ich glaube damals haben sie auch unter anderem Pick 29 bekommen, als sie den getradet haben, da kam dann sogar Trent McDuffie bei rum. Egal.
Das kann sein, ja.
Aber ja, ich finde es tatsächlich, glaube ich, für beide eine gute Sache, weil die Rams brauchen was auf Cornerback. Da wird nur spannend sein, spielt er mehr im Slot, spielt er mehr wieder oder spielt er mehr Outside? Was wollen die Rams von ihnen? Aber McDuffie, der jetzt gut war, aber nicht überragend, genauso wie es Jesse auch gesagt hat, damals im Dezember, dass das so ein Rental sein könnte. Ich finde, da gibt's Stand heute auf beiden Seiten eigentlich Gewinner.
Ja, in meinem Empfinden. Sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. Kann ich nur so unterstreichen, ja. Also der erste Blockbuster-Trade ist über den Ladentisch gegangen und kann man beide beglückwünschen. Auch wenn Patrick Mahomes getwittert hat, damn.
Ja, verstehe ich natürlich auch. Ja, guter klar. Spieler ist weg. Ja. Chiefs waren aber sonst auch aktiv, weil die müssen was machen. Cap Space ist ein großes Thema. Salary Cap. Ihren Right Tackle, Mr. Penalty, Javon Taylor, haben sie entlassen. Sparen sich dadurch 20 Millionen, 7,4 Millionen Dead Cap. Josh Simmons, der bleibt ja Left Tackle. Dann gehe ich jetzt davon aus, auf Right Tackle, dann Shaylen Moore. Nachdem du ihn letztes Jahr eigentlich für teuer Geld geholt hast, 2 Jahre 30 Millionen und den eigentlich nicht gebraucht hast, solltest du ihn jetzt wahrscheinlich dann spielen lassen.
Mhm. Ja, absolut. Dazu haben wir einen auch einen weiteren Trade, der mich tatsächlich überrascht hat. War irgendwie Thema. Können gerne nochmal in die Lions-Folge auch reinhören von der vorletzten Woche, also vor zwei
Frage Wochen. Davor schon, hat sie überrascht, dass er getradet wurde oder wohin?
Irgendwie beides, weil ich mir das irgendwie, und ich habe dir das schon mal privat gesagt, bei den Skill-Playern, kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, kann ich es mir immer so ganz schwer vorstellen, weil die halt so präsent sind, weil die dauernd den Ball haben, dass die plötzlich woanders spielen. Und warum sage ich
das jetzt alles? Der Trade war zu 100% sicher für mich, dass der weg ist, aber vielleicht sollten wir erstmal sagen.
Genau, Detroit hat David Montgomery abgegeben, oder wie Christoph sagt, Tim, und zwar zu den Houston Texans.
Zwei Trades, Tim genau. Und David.
Tim und David gehen also nach Houston zusammen mit dem Offensive Lineman Juice Scruggs, einem 4th-Runden-Pick und einem 7th-Runden-Pick in diesem Paket und ist dann jetzt also weg von den Detroit Lions. Und das war für mich insoweit verwunderlich, weil ich wusste schon, dass die Lions was machen müssen. Darüber haben wir vor 2 Wochen auch gesprochen mit unserem Beatwriter. Aber ich war irgendwie...
Hört gerne so, nochmal rein.
Genau, Sonny und Knuckles trennen war nicht auf meiner Bingo-Card, bin ich ehrlich.
Also bei dem war ich mir eigentlich zu 100% sicher, weil du, glaube ich, nicht so viele Optionen dann einfach hast. Mich hat Houston eher überrascht, gebe ich ehrlich zu. Und ich finde auch, dass die Lions richtig gut was zurückbekommen haben. Also ein O-Liner, wo du auch Leute brauchst, ja, die Frage, ob ein O-Liner, egal wie der heißt, von den Texans dich weiterbringt.
Ist jetzt nicht der Superstarter,
das genau, kann man auch sagen, ja. Du brauchst auf gut Englisch, du brauchst Buddies bei den Lions, weil da gibt's auch gleich noch eine News dazu. Du hast einen 4th-Runden-Pick bekommen, einen 7th-Runden-Pick. Also du bekommst auch da was für die Breite, für einen, wo eigentlich in der Liga klar war, der ist verfügbar, der wird weg sein. Er hat schon eine kleine Rolle letztes Jahr gespielt. Career Lows, was Carries und Rushing Yards anbelangt. Und bei den Texans finde ich es ganz spannend. Marx und Montgomery, so eine Light-Version dann von Gibbs und Montgomery. Ich weiß nicht, ob das die Idee ist, aber natürlich Marx never ever auf dem Niveau von Gibbs. Aber ich finde es ein ganz spannendes Duo, finde es aber teuer.
Ja, das stimmt. Und man muss aber auch dazu sagen, Nick Chubb und Joe Mixon, damit sehr, sehr wahrscheinlich Geschichte. Stichwort Verletzungen, Stichwort Ende bei den Texans. Das muss man an der Stelle auch nochmal
sagen. Stichwort Ende.
Genau, das muss man, also deswegen ist er wahrscheinlich, oder haben die Texans auch da diesen Running Back geholt. Bei den Lions, du hast es angesprochen, die haben noch jemanden entlassen in der Offensive Line, den Offensive Lineman Graham Glasgow, sparen sich dadurch 5,5 Millionen. An der Stelle sei gesagt, wir gehen nicht jede Entlassung durch, weil alle Teams entlassen irgendjemanden, um auch Cap Space frei zu bekommen.
Fühlt es ein bisschen zu weit.
Genau, Hashtag Chargers durfte ich heute nicht mit aufnehmen, nur mal so gesagt.
Okay, Mekhi Becton wurde entlassen.
Mekhi Becton wurde entlassen, es wurde verboten von Christoph Stadler, dass ich das heute sage. Habe ich hiermit aber trotzdem, Graham Glasgow ist ein Name, wir reden ja seit Jahren immer über diese Offensive Line bei den Lions und das ist natürlich jemand, der ihnen dann am Ende des Tages wehtut, dass er nicht da ist, keine Frage.
Ja, wobei, ich glaube, da nimmst du die 5,5 Millionen, weil du warst dann Starting Center von Ragnow, das war enttäuschend, wie da mehrere Sachen enttäuschend waren und nach Ragnow war es auch schwer, aber ich glaube, da geht's echt einfach jetzt Kohle irgendwie anzusammeln oder realistisch sich Kohle zu holen, um dann wieder ein bisschen was Neues aufzubauen, weil die sind jetzt in der Phase, wo du teure Verträge also nehmen musstest, Goff, Seth Brown und so weiter und so fort, gibt's, der da kommen mag. Ich glaube auch, und das haben wir auch vor 2 Wochen angesprochen, ich glaube es mittlerweile wirklich, dass passieren könnte, Sam LaPorta wurde ja angesprochen von Dave Burkett, dass das ein Trade-Kandidat werden könnte. Ich glaube es mittlerweile wirklich, um einfach Geld auch zu...
Ja, das ist ein großes Thema,
eine Position, die du eher verzichten kannst, auch wenn er ein super guter Spieler ist. Also die Lions werden noch wahnsinnig spannend werden, definitiv. Ja.
Absolut richtig. Ich meine, selbst die Chargers haben ihren Tight End Will Disley entlassen, aber das darf ich Ihnen nicht sagen. So, dann haben die Cleveland Browns noch was gemacht.
Jetzt lasse ich jede Entlassung, lasse ich die nächsten 2 Stunden runterrattern.
Irgendein Longsnapper wurde entlassen, glaube ich auch, habe ich eben gelesen. Die Cleveland Browns holen sich den Right Tackle Titus Howard von den Texans per Trade. Also die Texans waren schon sehr eifrig unterwegs. 5-Runden-Pick dafür bezahlt, bekommt einen neuen Vertrag, 3 Jahre, 63 Millionen. Und das ist etwas, was die Browns brauchen, denn die haben einen empty offensive line room tatsächlich. Ja. Da sind ja alle 5 Starter-Free-Agents. Deswegen Titus Howard macht auf den ersten Blick einfach mal Sinn. Und es ist auch ein Browns-Move. Es ist ein O-Liner von den Texans. Naja, weißt du selber.
Ja, genau. Titus Howard dann vielleicht noch da auf der rechten Seite der Beste für meine nicht so wirklich guten guten O-Line. Ja, wie du sagst, die Browns mussten was machen. Da haben wir nur, also ehrlich gesagt, auf die News haben wir nur gewartet. Zack, 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 der kommt. Oder werden noch ein paar mehr kommen müssen, weil die wurden schon, weiß gar nicht, ist da überhaupt noch einer über? Die wurden
schon aktuell nicht.
Das total ist gerupft, oder? Ist komplett
von,
die Tutor.
Von den 5 Startern ist keiner aktuell unter Vertrag und 2, ich weiß, das kriege ich gerade nicht mehr wer zusammen, haben ja auch schon angekündigt, dass sie nicht bleiben. Unter anderem auch noch Tyne David Njoku, also die werden da schon einiges Neues machen müssen bei den Browns und eben auch vor allen Dingen in der Offensive Line. Ich finde das nur von so einer Situation, bei Trent McDuffie zum Beispiel verstehe ich total, bei solchen Geschichten, wo du einen Offensive Line Starter hast, der aber vielleicht nicht im ganz obersten Regal ist, finde ich den Zeitpunkt immer sehr fragwürdig, ehrlicherweise. Ich bin immer fast zu früh, aber das soll jetzt hier gar nicht Thema sein.
Ja. Ja. Wie machen wir weiter? Und zwar, das interessiert mich gar nicht. Ich will wissen, was bei den Chargers los ist. Die Titans, das war dann der erste Trade. Die traden ihren Nose Tackle, Tavondre Sweat, und bekommen, also zu den Jets, und bekommen dafür Jermaine Johnson, der den umgekehrten Weg von New York, also von den Jets nach Tennessee zu den Titans macht. Salah, der neue Head Coach, hat ja mit Johnson schon zusammengearbeitet, war vor 4 Jahren mal First Round Pick. Habe ich einen wirklich spannenden Fact dazu gelesen. 8 der 11 New York Jets First Rounder von 15 bis 22 wurden alle getradet. Also 8 von 11.
Krass.
Also ja, entweder es waren ihnen nicht gut genug. Sie waren gut, dass sie woanders jetzt funktionieren, aber es ist schon eine krasse, krasse Zahl. Ja, und bei Johnson vielleicht auch ein bisschen eine Luftveränderung, das, was er gebraucht hat. Die Titans brauchen Pass Rush Hilfe. Ich glaube, dass die im Draft auch noch was machen werden. Und bei den Jets, Interior D-Line war ein großer Need. Die dürften im Draft jetzt ziemlich sicher auf Edge gehen, nachdem die Position da jetzt frei geworden ist, weil man da auch so gehört hat, die könnten ja auf eine 3-4-Defensive umstellen, um da mehr Physis, körperliche Präsenz, ist Sweat eigentlich genau der Richtige, Salah mag eher kleinere, schnelle Spieler, deswegen passt dann Johnson wieder zu den Titans, also ich glaube, da sind beide wahrscheinlich am Ende des Tages ganz zufrieden mit.
Ja, finde ich einfach mal ein schöner, cleaner Trade, Spieler gegen Spieler,
Abfahrt, genau. Fertig. Ich glaube, dass beide damit wahrscheinlich nichts falsch machen
und okay. Du hast es perfekt zusammengefasst. Dann noch eine Entlassung von den Washington Commanders. Die entlassen Cornerback Marshawn Lattimore sparen sich 18,5 Millionen US-Dollar. Und das ist für mich ein No-Brainer. Kannst du gerne was dazu sagen? Denn Lattimore eigentlich eilte seinem Namen alles voraus und die Leistung war seit Jahren, auch mit Verletzungen, muss man auch im Hinterkopf behalten, Stichwort Knie. Der hat gar keine Leistung mehr gebracht, deswegen war das klar, wenn der weggehen kann, dann ist der weg und so ist es.
Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, die sagen doch vor 2 Minuten, sie reden über Entlassungen, ja, den haben wir mit dazu genommen, weil es halt wirklich so ein Trade war in der Saison 2024, der gar nicht funktioniert. Die haben
Und es ist ja immer noch ein größerer Name, darum geht es ja auch ein bisschen.
Genau,
es ist
ein großer Name, natürlich verletzungsbedingt, aber du hast einen Drittrunden-, Viertrunden- und 6-Runden-Pick abgegeben. Klar, die Commanders dachten, die haben Championship-Window offen oder zumindest ein Super Bowl-Window offen. Ja. Das war nicht der Fall. Und ja, wie du sagst, die Entlassung war nicht überraschend. Überraschender fand ich die nächste Nachricht. Bei den Bears, der Center, Drew Dolman, der wird mit 27 Jahren seine Karriere beenden. Der war ja letztes Jahr ein Free Agent, kam dann von den Falcons zu den Bears, die komplett general sanierte, überholte O-Line, für 3 Jahre 42 Millionen unterschrieben, war zu dem Zeitpunkt der beste Center als Free Agent. Und hört jetzt nach 5 Jahren aus. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Und für die Bears echt problematisch, weil du damit einen Center natürlich brauchst. Auf Left Tackle hat sich hier Ossie Trapillo, der Außenseiter, der sich dann durchgesetzt hat, schwer verletzt. Mit einer Knieverletzung wird er vielleicht ganz raus sein nächstes Jahr. Also was eigentlich die Stärke war, kann immer noch eine Stärke sein. Aber du verlierst mit Dolman einen Top-Center. Tyler Biadasz ist jetzt gerade bei denen mit dabei und zeigt sich, glaube ich, der bei den Commanders entlassen wurde, ist natürlich nicht auf dem Niveau. Oh, für die Bears eine echt blöde Nachricht, für Dolman natürlich auch, aber echt Blöde Nachricht.
Ja, es hat mich auch total aus der kalten Hose erwischt, ehrlicherweise. Wir wissen immer nicht, was die Gründe sind, auch persönliche. Sein Vater hat ja auch schon NFL gespielt. Das heißt, so ein bisschen, er hat das immer mitbekommen, was das auch für Auswirkungen haben kann. Und ich finde den Zeitpunkt auch merkwürdig, weil er natürlich auch noch ein bisschen Geld verdient hätte. Logischerweise hat er gerade erst unterschrieben, wie du gesagt hast. Und vielleicht wäre mit den Bears auch mehr möglich gewesen, waren ja immerhin auch in den Playoffs. Ja, wir kennen die Gründe nicht. Er wird die richtige Entscheidung für sich getroffen haben, aber sportlich und für die NFL oder vor allen Dingen für die Bears in dem Sinne ist es natürlich äußerst schade und irgendwie fragwürdig, wenn du so willst, mit dem Zeitpunkt. Aber er entscheidet das.
Kleiner gefühlter Rückschlag in der Mannschaft, wo wir auch dachten, die Bears, ja, Mensch, die ja könnten jetzt, können sie immer noch.
Weil wie du sagst, das ist, ich habe es dir schon off-record gesagt, der Center-Markt ist für mich ein sehr interessanter und jetzt hast du da halt noch ein Team, was wieder einen braucht. Das ist schon, ist ein Thema und war sehr, sehr überraschend tatsächlich. Müssen die Bears jetzt gucken, was sie machen.
Und jetzt ist wirklich die allerletzte Coordinator-Stelle besetzt. Wir haben ja vor allem von Offensiv- und Defensiv-Koordinatoren gesprochen. Special-Teams sind jetzt auch alle besetzt. Cam Akert wird der neue Special Teams Coordinator bei den Green Bay Packers, der war die letzten zwei Jahre Assistent Special Teams Coordinator bei den Giants, übernimmt für Rich Bisaccia, der ja von sich aus aufgehört hat oder entlassen wurde, keine Ahnung, ich glaube, er hat von sich aus aufgehört, aber wahrscheinlich ist er da der Entlassung nur zuvor gekommen. Also jetzt sind, glaube ich, wirklich alle Koordinatorenstellen besetzt.
Genau, und auch neue Headcoach-Posten wurden ja besetzt und das ist Thema jetzt von unserem Gespräch mit ESPN-Beatwriterin aus Buffalo, von den Bills, Alina Getzenberg. Das wird jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben da wieder einen richtigen Riecher gehabt, vor allem Christoph wollte die Bills auch unbedingt haben. Hast du alles richtig gemacht? Gibt Veränderungen in der Defense, Coordinator, neuer Headcoach, einige Free Agents. Also wir haben, um über einiges zu sprechen, tatsächlich bei diesen, nennen wir es Kind beim Namen, oder Christoph, verfluchten Bills.
Ich sag dazu nichts.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ja, of course, the Bills are a big topic this offseason because, I don't know if it's your impression as well, the season felt like, for me, the season of the Bills felt like, let's say, missed opportunity. Mm. Because you had no Mahomes, no Lamar Jackson, no Burrow in the playoffs. And that was my feeling, my gut feeling already. End of December, this could be the year of the Bills. Is it a missed opportunity for Buffalo? Or had it been a missed opportunity?
It's an interesting question. I think it's a missed opportunity every year that they, with Josh Allen. And I know that's a little bit of a cop-out, in the sense that Josh Allen is turning 30 in May, and I think while we've seen quarterbacks play when they're older and have success and still be very good, there is something to like a ticking clock where it's like, can this Bills organization get it done with Josh Allen? So it's kind of like a every year it is, but certainly this year felt like a missed opportunity because this was a good team that was playing like above probably the talent on the roster. And I think that kind of makes it a missed opportunity because I don't actually think this was close to the most talented team Josh Allen has played on. Mm-hmm. This defense was playing way better than it probably should have been with the injuries and state of kind of the depth there. So I think it was a missed opportunity in that they had something going and we all watched that, you know, that game against the Broncos, they easily could have won that. So I think it is without a doubt a missed opportunity, but to me, it's like, yes, not having Mahomes in the playoffs is very helpful and certainly is a reason they should have gone farther. But
that was the choker guy for the Bills.
Yeah, but they've had, but I could make the same argument like the year before when they lost in the AFC Championship. Mm-hmm. That was a huge missed opportunity. That team was good and playing really well. And like, yes, it was Mahomes, but they almost won that game against Mahomes. So like, I think you could point to different reasons for different seasons, but without a doubt, losing the way they did in this.
As you are following the Bills, of course, every day, every week, so to say, and you're talking about the ticking clock. Is it something, because you also mentioned like the last 2 years, particularly the offense played better than everybody maybe expected, but is it inside the franchise or with the players or coaches or anybody else that the ticking clock is something that the expectations are pretty high and the pressure is on? So is it the topic inside of the franchise the media is doing all the time, of course? As Christoph mentioned, you got some guys that are not in the playoffs. You got Josh Allen. You have to win something. And at the end of the day, you don't.
Yes, I think it's inside the building in the sense that it's Super Bowl win or bust. And I think that's very real within the organization. They've expressed that. There's, I think it's interesting because we're about to see this team look very different. Mm-hmm. I think, you know, moving on from Sean McDermott, almost like, it should theoretically, when you have a new head coach, kind of reset some things, give a bit of breathing room, not have that pressure to the extent that like you're just referencing. But that this team doesn't have, that's not really the expectations for this Buffalo Bills mm-hmm. team solely because of Josh Allen. Like when you have Josh Allen, the expectation is the head coach, the new head coach in Joe Brady, he doesn't have a season to like chill yeah. out and get the, you know, get the sense and like yeah. kind of get this team going in his vision because you have Josh Allen on your roster. And it's like as simple as that. So that pressure, and they're very aware of that pressure inside the building, and it's real because that getting a Super Bowl win is the only measurement of success at this point. Like anything else is like, not really a successful season for the Buffalo Bills because you have Josh Allen and he's not only mm-hmm. never won a Super Bowl, but he's never been to a Super Bowl. So like that is very real inside the building. Yes, I'm asked about it all the time. I talk about it all the time. It's very real externally, but internally too, that expectation mm-hmm. and like, that's why Sean McDermott was fired is because he didn't
if you're a new head coach or if you're the old head coach. How did Sean McDermott address this inside of the locker room? Because it's a pressure, as you said, you're going to training every day, and you're thinking we have to somehow.
Yep. It's a very good question because I think that like talking to players and like throughout the season and stuff, it's something they desperately try to like
exactly yeah.
put under the rate, like not talk about during the season. Like it's something where it's like, we're taking it one week at a time, one game at a time and that kind of thing. And they say that, but like, then you talking to them at the end of the season, it's mm-hmm. like all year we've been building up to getting to this point, getting winning playoff games, getting to the Super Bowl. So they say that like during the season and it's not brought up, right? Like during the season when they're playing games and stuff, it's not like they're like, we're doing this to win a Super Bowl, like that kind of thing, but it's in the back of their minds, like 100%. It's, yeah. It's just real. The expectation, like I remember talking to Ed Oliver when he was injured early in the season, it's like, well, I want to be back for like when we're in that deep playoff run, because that's like they're thinking about it in the back of their minds. But yes, on a week to week basis, like Sean McDermott was trying to really like, he had to work extra hard, like to reinforce that message that one week at a time, we got to win this game, this practice, like take it 1 hour at a time kind of thing. But managing that and managing those expectations and not making it a focus while in season is going to be a huge challenge for Joe Brady, because Sean McDermott kind of had that part of the culture down where the focus mm-hmm. could be on that week, even with that in the back of their minds. And now this is a new coach who's going to have to try and instill that in his own way. And that's certainly a challenge he's going to face.
We have to talk about Joe Brady, but maybe to come back to the three, four last years, because I mean, they had been successful. They couldn't do one of the last steps to reach a Super Bowl. Do we have, you're so close, an explanation? Do the Bills have an explanation? It couldn't be only injuries. Is it roster building? Is it, every season or after every season, there was one piece missing, or it felt like one piece is missing. And of course, you can go year by year, but then Josh Allen is 40 years old, is retiring, and you have
or is it
nothing.
Yeah, you know.
So it's so close, but not, yeah, so close, but still missing pieces, or one yeah. missing piece.
So that's the big question, right? And I think, so the Bills, or at least owner Terry Pegula, who owns the team, by firing Sean McDermott, he mm-hmm. is telling us that it was a coaching issue. Is what he thinks. Is
that correct.
That's good point. Whether or not you agree with it, we can get into that too. Mm-hmm. I personally don't. But they internally are telling us that they think it was a coaching issue, mm-hmm. that it was because of his coaching style, with him not doing quite enough to get past this playoff wall, which is how Terry Pegula described it, was the reason why he's not here anymore. So they would say, like, Terry Pegula and the people inside the building would point to coaching issues and that being the major thing. Now, I would say we've seen, and I think from someone who's been reporting on the team, that it is without a doubt there has also been, there have been coaching issues. There's plenty of, you know, like you said, we could go through seasons and I could point to different things where Sean McDermott made the wrong choice or, you know, the wrong play was called, whatever. There are, have been drafting issues mm-hmm. along the way. Mm-hmm. We could talk about Keon Coleman. Yep. We can talk about...
We have to.
I'm sure we will. We can talk about Kyir Elam, who they drafted in the first round and like just did not mm-hmm. work out at all in any capacity and is, you know, bounced around on different teams. Now they use a first round pick on him. There's like so many different free agent decisions. The Von Miller move, they paid him a ton of money and that didn't work out much. I mean, he got injured, but it didn't work out at all. He had character issues. You know, like there's these decisions along the way that we could also point to. So to me, it's like a combination of things, which isn't a fun answer. But I do think it's interesting. I think it's important going into this season to note that they felt it was a coaching issue that like Sean McDermott couldn't get them past that point in the playoffs, because now that puts, from my perspective, the pressure's on mm-hmm. the getting the roster right. Because if they don't get the, like, now we're saying that the roster building wasn't an issue. So then it has to work now, because all the pressure is on general manager Brandon Bean to put together a team, because you're the one who stayed. So the pressure is absolutely now on like the free agency, the draft. How's this team going to look? Because the message is you were good enough to stay and now he has to prove that. And it's going to be fascinating to see if like, what if they lose in the wild card round this year? Then what? Like, then what's the answer? And then they're in a real conundrum and we're asking this question again, where it's like, maybe it's roster building. Maybe this team's cursed. Yeah. Like, you know, like we start going down these different reasons. And so to me, I think it's been a combo, which again, isn't yeah. fun, but
it makes sense. Them, yeah.
By them saying it was coaching, the front office, everything's on building the roster for this year. And if that doesn't go right, then I think, you know, how long does Brandon Bean have, basically the general manager, to build a competent roster and like one that will do well again and keep doing that, because the pressure is on him 100%.
At the end of a season, you always sum up a whole season, the whole
situations, yeah,
franchise in this case. Mm-hmm. But of course, it would be too easy to say it's just a coaching problem, but you're completely right. It must be that the answer for this offseason, it is the biggest issue was coaching. And you mentioned it. It wasn't your feeling that coaching was the biggest issue, because from my perspective, doesn't have to interest anybody, but
no.
I thought Sean McDermott did a very good job, but to maybe to get a new influence could make sense. But is Joe Brady a new influence, to be honest, or would it make more sense to get really somebody from completely outside, from the Seahawks? I don't know. Doesn't matter.
Yeah. You know, I actually agree with you. I was surprised when Sean McDermott was fired, because to me, first of all, like this was surprising overall within the organization. But also to me this season, like we were just talking about Brandon Bean, who builds the roster, who drafts the players, who does all this stuff. To me, this roster wasn't super talented. Like it was an okay roster.
Do you think it was better than 2024?
It wasn't the worst they've had. Do you think it was a solid roster?
No? Okay. Yeah.
I do not. I thought the 2024 roster, what happened in the playoffs is they got a little too injured on defense in the playoffs, but I thought that team was better overall. I thought this roster was good, but the wide receiver was a mess. The defense was just okay. Like there was a lot of issues. And then Josh Allen played horribly in that Broncos game. You know, like we can't ignore that either. But I thought this defense was playing better than the talent that was on the mm-hmm. field. And that's Sean McDermott 100%. So I think if you were going to fire Sean McDermott after a season, this one was weird to me, because there were like the season before they fell short because of the play calling, which was Joe Brady on offense, which we can get into next, exactly. Which is like the fascinating part of it. So like the timing of firing Sean McDermott was weird after this season, because I thought this season was more on the roster than the coaching. In previous years, I think it was reversed. We're like 2024, that loss to the Chiefs. I mean, stuff happens, right? You're going to lose games, but that's more coaching. And previous years too, like that 2021 season loss to the Chiefs.
That was crazy.
You know, with the 13 seconds and that chaos. That was coaching. but when to your question about like, is the new voice of Joe Brady actually a new voice? He's going to try. Talking to him last week, he very much so wants to make it clear that this is his team and that it's going to look and sound different. He is going with like new messages. He's changing up the schedule. Like things are going to look very different. Now, he was there though. So there will be some consistency because it is the same person that's been in the building since 2022, but it will look different. And like how different it looks though, you know, that'll be interesting to see. But they certainly have a little bit of a, there's an irony to it where it's like, you said you needed a new voice, but yet you kept someone who was there.
Exactly.
And I think balancing that and like actually making concrete change will be interesting. But I do think bringing in Jim Leonard, the new defensive coordinator, and like completely a new vision on that side of the ball will help. Mm-hmm. Because while Joe Brady was in charge of the offense, like, it was Sean McDermott's defense, and this will look so different that I do think that'll help with like a different feel to it. But whether or not Joe Brady, first time head coach, youngest head coach in the NFL right now, and someone who's been there, is going to be an effective enough voice.
And I also read an article from you or somebody else, from ESPN, that the defense is definitely the bigger part, because you had this 9 years from Sean McDermott, who, by the way, the only false decisions he made maybe would be turning glasses on or wearing no glasses, because we all know this stat, but just the fun part. And my question would be like, do you think that the expectations are now still the same, and you're going into a season exactly with these words you used right now, because you were saying Joe Brady is not new. He's trying his best. Yeah. I read these articles and he was really trying. Mm-hmm. I'm in defensive meetings and all that stuff. But everybody's looking directly to him. Yep. And if you have like after week 9 or 10, you got that balanced record or 500 or maybe just one win more than 500. You maybe missed a chance again, because you also said like you missed maybe to change coaches a few years ago, and now you just did it because you had to do it.
Yeah, and I do think like it's the delicate thing with Josh Allen's age is, you know, like I said, we've seen quarterbacks play later. So it's like, how much pressure do you want to put on one season? Like, is him turning 30 overblown or whatever? But the thing with it is like, he still takes a lot of hits for someone who, you know, tries to avoid them and hasn't missed a start since his rookie season and all that stuff. And eventually, like when you get older, you can't take as many of those hits. That's just like a biological fact. So I do think that like that pressure is on. And it will be interesting to see, to your point, like, the Patriots are going to be really good again, and that's right in their division. So the pressure, it's not going to be a cakewalk. They've got a tough schedule. There's a lot of traveling involved. You know, like they're opening a new stadium this year. Mm-hmm. There's a lot of pressure on this season. And I think the expectations can't change because of this Bills team. And there's outside of Josh Allen, there's a lot of talent on other parts of this roster. I mean, we haven't even talked about James Cook, who, you know, you want a younger running back too. The older he gets, the more hits he's taken, et cetera, et cetera. You want to take advantage of these guys. And I think, yeah, if they're, let's say we get to end of October and they're below 500 and it's not looking good, I think that's a problem. And things could get ugly quickly because they made this change. If it doesn't work out, that's tough. I don't, like, where do they go next? Like, can they keep this going? And when does Josh Allen get too frustrated? And like, I think he's very committed. He more than anyone wants to bring a Super Bowl to Buffalo. He's not going anywhere, but at some point, you know, you got to put up a roster to support him and have a team together to support him. And the pressure is on to do that. And a first year head coach isn't going to be an acceptable excuse for this team.
You mentioned it was a big topic during the whole season, the wide receiver core. Not only for 1 year, for 2 years, for three, since Stephon Diggs left, to be honest.
Yeah.
what can we expect this year? Because, I mean, also my impression is they're going to stay like they did the last 2 years. That's my impression. Or will we get guys like, or is it an option like Mike Evans? Or I read DJ Moore. They should trade for DJ Moore with the Bears. Is there a big solution or is it just a status quo? We go with that. We trust. We have Dalton Kincaid. That's fine. He's going to get fit. That's it. No.
Yeah. The Dalton Kincaid thing is they really want it to work out really badly. Mm-hmm. His knee is an issue. And we'll just see on that front that he's not getting any surgery. So, like, they're just hoping it gets better. Anyway, we'll see how that goes. Wide receiver, I feel like I talk about almost more than anything else on the Buffalo Bills.
I think so,
which is, like, because it's important and because they've failed to acquire the proper talent at that position. They're going to add this offseason. They realize that, like, this didn't work.
They realized it, really?
Yes.
Okay.
Yeah. They realize it, but then how much resources are they putting into it? Like, I think those can be two different things. They would like the Keon Coleman thing to still work out, but we'll see. He has not requested a trade. So, like, in an ideal world, it works out for both sides. We'll see if that ends up happening. It didn't work this past year, and there is an acknowledgement of that. And I think they will add a wide receiver, at least one, more than one. How big of a player that is, I think maybe, you know, keep our expectations in check. It wouldn't be insane if they end up going big there. But the problem here is they've got a lot of holes on this roster at big positions. Mm-hmm. Like, they need a pass rusher really badly. Mm. Joey
and
Bosa.
They need money.
And they need money. Well, they need money. Joey Bosa, you know, was a free agent now. So they don't really have someone like a starting guy. They have Greg Rousseau, but they need somebody else there. They need help on the offensive line. There's like all these areas. So like how much they'll invest in wide receiver, we'll see. But they'll certainly add, and I think a veteran guy. They loved Brandon Cooks. Like I wouldn't be surprised if he comes back at all. And I think a full year with him, while he's not like splashy and, you know, like the biggest name, I think he would make sense to bring back. And he really liked playing with Josh Allen. So that could be someone to keep an eye on. But I do think adding a veteran is good. But I think the draft is where they really need to add.
Okay.
Like, I don't think it has to be first round. I don't think it has to be second round. And like the Keon Coleman thing certainly like probably has spooked them a bit, but a young wide receiver is what this team needs because they need someone who's cheap, who can build with Josh Allen and like be there for years to come. And I think that's where like, again, it doesn't have to be first round. It doesn't have to be second round, but like investing in a wide receiver in the draft to me is like where this room will really grow for the future because these veteran guys are good to have. But then they cost too much or they're only 1 year rentals and then you have to do this again next off season. So I'll be very curious. I think the draft is going to be the most interesting for this position to watch how they kind of build that room for the future. And Khalil Shakir was a day 3 pick. That worked out great. Like you need more guys like him. So I would look more to that side where I think it'll be really
interesting. It's definitely true because Curtis Samuel and Joshua Palmer, who has also had injury issues, of course, all the time, and a veteran say will not work out. They are not the future, of course, also going free agents. My question would be regarding the wide receiver room. What kind of role is Pete Carmichael, the new offensive coordinator, and also the new wide receiver coach, Rutel, are playing in this room? Because, as we said before, you got Joe Brady as the head coach. He was the offensive coordinator. So maybe it's not that much change in the scheme-wise or play calling on all that stuff. But if you want to change something, you have to change the wide receiver room. So what kind of role does these two people play?
Yeah, it's interesting because when you have an offensive head coach who's also calling the plays, it's kind of like, well, what does the coordinator do here? Because those are all the jobs. So Pete Carmichael will definitely help Joe Brady out in terms of his experience and like being someone who's been on the play calling side and been around Sean Payton a long time and can help in that regard. So he's going to kind of be like a good delegate to like Joe Brady's vision to the rest of the offense, because Joe Brady, a head coach's job is basically like delegating and putting your hands in a lot of pies and like being in meetings and that sort of thing. So I think the Pete Carmichael influence will be helpful in the sense that, like, he basically has everything covered for Joe Brady. He's not like, they have a run game coordinator in the former tight in the tight ends coach added from the previous regime. Rob Boris is staying, so he's going to be in charge of the run game, and then Joe Brady's calling plays, and then that's why I was like, what does Pete Carmichael do here? So he's very much like kind of getting Joe Brady's vision out there, making sure everything's good, like helping scheme and that kind of thing. And I think that's going to be important for the wide receiver room, because you almost have like just another veteran voice in that, like, this group isn't the oldest at the moment. They've got some young guys in there, especially Keon Coleman. And you want someone who kind of has seen things and like done all of that. And so they have that in Pete Carmichael. And I think the change at wide receiver coach to me isn't like the biggest deal in the world, but it's important because it's like, that's the voice in that room. And that's important. And I also, you know, remember talking last year to their former wide receiver coach just about how like that communication, like Josh Allen's communicating with them to make sure they're all on the same page and like that they understand the routes the way he wants them run and like that sort of thing. So those roles are very important. But overall, this is still like everything stems down from Joe Brady. And now that's interesting because he's the head coach and it's going to look kind of different. But it's basically spreading Joe Brady's vision to the rest of this group. And it's going to be interesting to see how this whole coaching staff works together, because it's all some's carrying over, some's new. And that's a really interesting dynamic for returning guys to kind of balance the new faces and the guys who've been there in the past.
You mentioned him so often now, Keon Coleman, because that is such a unique situation, a controversy. During the season, they threw him under the bus. He made mistakes for sure, absolutely. Now, Brent Bean backed him up a little bit. Of course, he had to bring him probably back, or what else the plan is. What is that situation with Keon Coleman? Does it make sense, or is it much better to let him go?
Maybe,
or what
is the best, or is there a solution there to maybe get a business point to trade him?
Yeah.
I wondered the same. Certainly not ruled out that he could be traded. Like I said earlier, both sides would like it to work ideally. Keon Coleman's side is very like, well, you know, wants to see how it goes. Again, they have not requested a trade up to this point, so that's something that could change certainly. But you know, in an ideal world, like, the Bills want this draft pick to work out. Keon Coleman, you know, would ideally like to work in Buffalo. There were ways he felt that he could be used better. Now we have the same offensive play caller, so how much that will change, I think we don't know, but they are in communication. They're trying to see, like, there's communication about things Keon can work on the field, off the field, of course, and trying to get on the same page with those things. And they're very, the communication's good, but it's very like, it could change. It's one of those where it's like, the situation has gotten so over talked about and like so murky and like kind of unpleasant for both sides that like, anything could happen with this one at this point, which is not good. You don't want your 22-year-old wide receiver, like, people are talking all about him. There's all this stuff going on, and it's, like, just not a great situation. But still, like, the current plan right now is to try for it to work out. And if it's not, that will change. But certainly saying nice things about him helps a trade market if you were interested in one. But my question now, like, has been, like, since it all, like, there's been so much talk about him and that kind of thing, is what are you getting for him? Like, I think at this point, there's also like the reality for the Bills that they're almost better off trying to make it work in this moment, because you're not getting something so great for him that you're almost better off having this guy who maybe he gets better. Maybe he develops into the system in the way we want him to. And that's almost worth like taking the risk versus like a sixth round pick, like seeing if this young guy who's cheap, relatively, can like still develop and like,
but is he like what I was wondering, is it a topic inside of the locker room what happened last season with him, with his discipline and the healthy scratches? And of course, he got a new wide receiver coach now, got a new OC, but how is his relationship with Joe Brady, who was his boss as an offensive coordinator? So is there some saving for him, and is it a topic inside of the locker room? Because if somebody's always going like over the border with some stuff, I would like do not like it.
Yeah. You know? I think it when it happened during this season and when it was like they were playing, it was a topic in the locker room. Guys were, you know, talked to Keon. I know some of the veterans talked to Keon about it. Guys were having conversations with him and trying to give advice on how to handle all of this stuff. It was certainly being talked about. I don't think so much. I mean, I think everyone's like seen the stuff that's come out about him. And I'm certainly there's conversations about that. But I think at that, like for other players at this point, it's like he's either going to handle his business or he's not. So I think it's like less of a distraction at this point on like a player level. But it's certainly, I mean, the relationships aren't fantastic. You know, like no one's like, oh my gosh, we're best friends. You know, like everything's great. Like there's certainly... there's a kind of like a we'll see kind of vibe to it all where it's like, you know, like I said, Keon went through the same thing. It was with Joe Brady last year and that, you know, wasn't a great situation, but they're open to making it work. But it's not, he also has to build all these new relationships and they're not allowed to work with this new coaching staff until April. So it's kind of going to be like, we'll see if we get there. If, you know, something could change before then, he could not be on the roster. But right now, like as we're talking, the latest I've heard is that like, we're going to see how this goes and he'll get a chance to prove himself. It's almost a good thing for Keon that like, while Joe Brady's the same, he's going to have the chance to prove himself to a new offensive coordinator, a new wide receivers coach, and like the opportunity to kind of like, and it's not starting over, it's the same organization, but like build new relationships and have a kind of like, let me show you what I can do. And I mean, it's been reiterated to death to me, like he had a great off season last year. It was like when they were in season that it became an issue. So if he can do that again and like fix his oversleeping, you know, like not being on time, then I think they'll be in a much better spot. But it's the little things that they are still waiting to see from Keon Coleman. But that won't be until the season starts. So there's a lot of steps before we get there, but they want to see him just like have another good off season and then take it from there. So I would say it's a very tenuous situation with like relationships that are either still being built or like are kind of like prove it to me kind of vibes. And I think that's going to make for like, it's a fascinating situation. It's a one where it's, I haven't seen one quite like this where it's like such a, he's so young. And I think people like, it's not an excuse. He is an adult. He is a professional. He needs to be on time. But there is something to like keeping that in mind as a part of like, yeah, he's 20. He was drafted when he was 21 years old. Like there's going to be growing pains. It's a shame that like they've been to this level, but it's kind of where they are with him right now. And whether or not he can take that next maturity is what they're waiting to see.
But that's a good point. Exactly. He's an adult, but he's not 29. If he's 29, I think his career would be done. But he's
100%. But that's why you could argue though that maybe they could get something for him because he is so young and there's so much like development still to come. Yes, potential, exactly. Mm-hmm. So stay tuned.
That's so interesting.
You said it pretty well. It's like a tattoo. Yeah. Everybody maybe put on his walls to at home. It's like you just the little things matters, and this is exactly for the Keon Coleman situation. As you mentioned before, also the tight end room. Kincaid, you said that the knee is still a thing going on there, and everybody's riding somehow that Dawson Knox maybe also took his last snap for the Buffalo Bills. Is he really going? Do they release him? They got a little bit, I think, over like 9 million cap space for him to fill some other holes, as you mentioned before.
That's one that, like, as we're talking, I'm checking my phone because that could be one to happen, like, at any time. Because it's very – the cap hit that Dawson Knox currently occupies on the Bills roster cannot stay. At its current state. So it's either he's going to have to take less money or a completely restructured contract to stay, or they're going to have to cut him because he's
good guy.
Dawson. Sure. You know, like I think he's been very important to the Bills offense and Josh Allen loves him, but he's costing a lot right now, an amount that they can't afford with the amount of needs on this roster, like we talked about. So yeah, something will have to change there. And I think ideally both sides, he would like to stay and they would like him to stay, but it's expensive to keep some of these guys and they can't keep everybody. So like if they're able to work that down will be interesting. It's certainly something, like I said, has to chains, especially because while Dalton Kincaid has his knee issues, when he is healthy, he makes a huge difference to this offense. The numbers with and without him are staggering. And then they drafted last year Jackson Hawes, who's primarily a blocking guy, but he caught a couple touchdowns. He had some nice catches. And so I think they feel there would be a hole they would have to fill in that tight end room, but it's fillable. And I think that's also where Dawson Knox becomes a bit expendable, because you have these other talented young guys in this room that you can add somebody else to with relative ease compared to some other positions. So hopefully, you know, if they hope they can make it work, Dawson hopes they can make it work, but it's one of those that's like not at this price. So how that gets negotiated down will be interesting. And then, yeah, Dalton Kincaid, they're hoping that his knee's able to kind of be healthy enough going into next season, and that it won't require surgery at any point, and that he'll kind of just not have to deal with it forever and forever. But it's been the same knee's been an issue the last two seasons. So we will see.
That roster will be so interesting. You have no money to spend. Yeah. We didn't talk about the defense. Joey Bosa is free agent, AJ Panessa, Milano, Shaq Thompson, Jordan Poyer, and you need money for the defense side, for the offense side. Yep. Is a guy like Trey Hendrickson realistic? No, he isn't. For the
in a dream world. That's why when we talked about wide receiver, I think it wouldn't surprise me, knowing their history of like how important the offensive and defensive lines are to them, if they made a bigger splash at pass rusher. Because we've seen that and do that before. And I think certainly they can't pay, like, there will be teams that we will see pay a pass rusher that they would love to have that they just can't meet, that they can't pay that amount because of what their cap situation is. But it wouldn't surprise me if, like, we see them trade for someone, or if we see them go, like last year, they made it work with a Joey Bosa. And I think we could see something like that, where they add a name that's like a bigger name who can make an impact, because it's a huge need. It's been a need. I've covered the Bills for five seasons. Every year I'm talking about how they can't get this pass rusher situation figured out. And it's an issue. It's a real issue. So
it's
It's
only Greg Rousseau.
It's just Greg Rousseau, who's like good, but not great. And like, I think he's, So how they develop that spot, and like in free agency, like you mentioned them, they've got a ton of defensive guys that they've got a lot of those guys are not going to be back, because we've got a new defensive coordinator and things are going to look different. So the defensive players they bring in free agency will be really telling for how this new defense is going to look this season. And adding a very talented pass rusher, I think almost like that's a huge need for this team. It's like wide receivers, the bigger position probably to address this offseason, but pass rusher's right up there with it for me.
I have one last question, because I have to ask, was Philip Rivers a real head coach option for the Bills? You have to tell me.
So, like, I had the same question when it was coming out, and the answer is kind of yes. It was a real interview. They really thought about it. And I think this is true. This was him being like, yeah, I think I'm not ready for that right now in my life with all of my children, and being like, I think not at this moment.
Yeah.
But he apparently did a great job and like really impressed them, and was like a real, I don't think they would have actually hired him, but like did a very good job
but bring him in and it will be so stuck frustration expectation thing is gone away. Actually, if you would have if you would have got Rivers, nobody's talking about but Joe Brady was there, you know, you have to win it this year, so everybody would say, okay, we will see what Rivers is going to do. Yeah, that would be nice.
That would have been so crazy. This guy coming out of retirement and becoming head coach of the Bills.
Yeah,
I have to tell you, I was rooting for it. I know. I was rooting for it because I was like, what a fun thing to cover. Like, what a cool thing to like get to write about and talk about. Like, Philip Rivers, who's never been like a coach on like any level besides high school, fantastic. What a shame.
Holy moly. Yeah.
Would have been fun.
You messed it up. It was a silver planet, you know,
sometimes. I have just one. Yeah, it is. As I said,
if you would have got
Rivers, nobody was talking about like you have to win a Super Bowl. But okay. I have just one last question. What are the guys feeling about this defense scheme and all that stuff? How far are they already? Because you said it before, there's a lot of changes from 4-3 to 3-4 base and all that stuff. And guys also said, like, the only thing I see is for the Buffalo Bills, you need machines in the defensive line. I can remember the guys from the NFL Network said this. And also to add on, because as we speak, you just triggered me with your phone thing going on. The New England Patriots will release Stephon Diggs. So maybe this is something. Yes, they will.
Nice. Really? He's not coming back. Okay. I'm going to say that right now. I would love for he's an interesting guy. The defense is something where they're very early still, which is fascinating because we're already in free agency in the draft, so you kind of have to know. They definitely have a general sense.
But this is the biggest topic at the moment, also for Brady, right? So this is the biggest change you can expect for the Bills right now.
Yeah, totally. And he's like trying to, like you mentioned it earlier, like he's in the defensive meetings right now, really trying to invest himself in like what this group is doing. But they are very much so still, like, they have a general sense, but, like, what exactly it'll look like they are still figuring out, like, as we speak. And that's an interesting thing going into free agency and the draft, but it's also kind of a trickle down of, like, where they got in the playoffs and how long it then took to hire a head coach who could then build a staff and then, like, take those steps to build out what exactly it will look like. So that remains a work in progress. It's something that they have the general idea of, like I said, but... Yeah. We will learn a lot more as they do, sort of thing, like as they're finding fits in free agency and then figuring out, like, Jim Leonard, the DC's big thing is like, I'm going to make it work with the guys I have. So like, he's going to adapt to who they're able to bring in both in free agency and the draft. And then I think for the existing guys on the roster, they're not going to get their first taste of this until April is the earliest. And then still they don't, like, this is all new to them. So I think that's actually like, it's the existing guys where it's fascinating to me, like a Greg Rousseau. This is a complete change for him. Where does he fit in this defense? Ed Oliver, a very key part of this Bills defense, like total change for him. Someone like Terrell Bernard, who was the starting middle linebacker. Where does he fit in this new front? Like, does he, with Matt Milano likely gone, like, does he fill into more of like a...
Yeah, sure.
There's just so many... Like, if we could go... I could go on and on about, like, even just Terrell Bernard's fit and someone like Taron Johnson, does he fit in this defense? Like, there's so many questions that they're still figuring out the answers to that we're not going to have a good sense of this for a while. And, like, that extends to, like, the existing guys on this team. Like, they're going to come in April, some of them, and be like, so what's this look like? You know, like, and just figuring it out as they go. And it's by far the huge... That is the huge change coming to the Bills is like 9 years of the same scheme. Throw it out the window. This is going to look so, so different. And I think it's really fun. It's going to be like what I'm most looking forward to seeing is just a complete defensive shift. And how does a guy like Greg Rousseau look in this defense? Because he's going to be here. And like, what does that mean in this scheme? Fascinating stuff. So, and they're all like learning it. Like Jim Leonard's been on the job for like,
a month.
My sense of time is off, but like a month. So like they're still putting this thing all together as we speak, and like
it's going to be really exciting to see some cornerstones grow. And it depends.
Yeah,
who they got in free agency.
Ja, gut, Flo, dass du immer dieses Internet checkst, du. Gen Z Dude, Stephon Diggs. Also okay, ich habe es auch nochmal aufgerufen. Heißt, wenn sie ihn jetzt entlassen, was ja immer so ein bisschen im Raum stand, können damit knapp 17 Millionen Capspace, glaube ich, freimachen. Mhm. Interessant und sage ich ganz ehrlich, wird vielleicht beim nächsten Thema gleich auch nochmal für mich eine Rolle spielen, weil natürlich damit die Patriots im Wide-Receiver-Markt
eine
große Rolle spielen können.
Ja, die fischen jetzt mit, da hast du vollkommen recht. Wir wollen jetzt ja so ein bisschen Top 10 Free Agents durchgehen und generell mal so ein bisschen auf den Free Agent Markt gucken. Genau,
unsere Top 10, muss man sagen, ist jetzt keine abgeschlossene Liste, aber wir haben mal uns so 10 Spieler ausgesucht, wo wir sagen, komm, da schauen wir beide genau hin, wo die landen. Gibt natürlich viel, viel mehr, aber sonst Genau. Dauert es auch wieder viel zu lange.
Wenn ihr daran Interesse habt und richtig tief reingehen wollt, dann könnt ihr bei NFL.com übrigens gucken. Es gibt eine Liste mit 101 beste Free Agents. Ja?
Also und nur die gehen so, wir jetzt durch. Wir haben euch veräppelt.
Nee, also wirklich sehr interessant. An der Stelle sei nur gesagt, Xavier Washington, der Tackle von den Chargers, ist entlassen worden. So.
Was haben die noch eine Mannschaft, die Chargers? Melden die den Spielbetrieb ab oder was?
Ha, ich find's lustig. Sehr gut. Hinten raus immer schon so ein paar schöne, lustige Dinger. So, also Quarterback-Situation, Christoph, darüber will ich mit dir sprechen, weil die ist natürlich äußerst interessant. Die Free Agency nochmal geht nächste Woche los. Wir haben Daniel Jones, der den Transition Tag unterschrieben hat. Das heißt, er kann mit allen Teams verhandeln, aber die Indianapolis Colts können dann mit einem Angebot nachziehen. Dazu darf sich ja sein Quarterback-Room-Kollege Anthony Richardson ein neues Team suchen per Trade. Das wurde schon kundgetan. Kyler Murray wird von den Cardinals entlassen. Kirk Cousins von den Falcons wird entlassen. Dazu ist auch die Situation von Geno Smith bei den Raiders, Hashtag Mendoza, und Tua Tagovailoa bei den Dolphins äußerst interessant. Also da gibt's noch viel Rochade, weil einige Veteranen auf den Markt kommen, wie ein Murray, ein Tagovailoa.
Ja, ist wirklich.
Die mal wirklich sehr, sehr gut waren, es nicht mehr ganz so sind, aber trotzdem so ein Team mit einem jungen Quarterback vielleicht auch weiterhelfen können. Also das finde ich fast die interessanteste Storyline dieser Free Agency.
Kyler Murray hat mich überrascht. Ich dachte, da bekommen sie vielleicht noch irgendeinen späteren Pick, vielleicht einen Viertrunden-Pick oder sowas, aber scheinbar ist das dann auch nicht wirklich im Bereich des Möglichen. Das ist natürlich schon noch ein spannender Spieler. Daniel Jones, klar, mit der Verletzung müssen wir jetzt mal abwarten. Richardson, der wird nirgendwo Starter werden. Tua auch nicht, Geno Smith auch nicht. Deswegen schmeiße ich den jetzt auch noch mit rein. Malik Willis, der ist Free Agent, bisher Ersatzmann bei den Green Bay Packers. Was man so gehört hat, der will wohl so um die 30 Millionen pro Jahr verdienen. Das finde ich persönlich viel zu viel für ihn. Der hat in seiner Karriere 6 Spiele gestartet in 4 Jahren. Ja. Finde ich's, also er wird sie bekommen. Davon können wir ausgehen. Irgendeiner wird was machen. Ja. Aber ich finde 30 Millionen für Malik Willis, dafür hat er mir noch zu wenig gezeigt. Der kam jetzt immer gut rein für Love, wenn er gebraucht wurde. Aber 30 Millionen, no way, würde ich nicht für 2 Jahre. Also 2 Jahre 60 Millionen, wenn du gesagt hast, 2 Jahre 40 Millionen, wie bei Justin Fields das war,
ja,
okay, aber so 2 Jahre, 3 Jahre 60 oder 90 Millionen, nope.
Ja, bin ich bei dir, aber der hat natürlich einen absoluten Markt. Man hat es ja schon gelesen, als er die paar Spiele da jetzt gespielt hat, dass da einige tatsächlich interessiert sind und es sind ja auch Teams, die was suchen. Wir haben es ja gerade gesagt, die Cardinals, vielleicht ist er ein besserer Kyler Murray, nicht ganz so klein und wendig wie das Murray-Wiesel, aber trotzdem, glaube ich, ein ganz guter. Er ist ja so auch ein ähnlicher Spielertyp wie Jordan Love, vielleicht sogar ein ähnlicher Spielertyp wie Tua Tagovailoa, wobei man bei den Dolphins natürlich noch abwarten muss, Stichwort Dead Cap und so weiter, Dead Money, wenn man Tua wirklich entlassen sollte oder vielleicht traden, da ist natürlich auch noch einiges an Kohle.
Das ich gehe aber auf die Dolphins, ich out mich schon
du mal. Du gehst auf die Dolphins?
Ich gehe auf die Dolphins, ja? So okay. mit Heffley, der ihn noch in Green Bay natürlich gesehen hat. Irgendwie, die Jets werden immer wieder genannt. Ich habe Willis irgendwie bei mir, Dolphins, ist natürlich auch eine Geldfrage, aber vielleicht kann man sich auch bei 25 pro Jahr dann einigen.
Ja, genau, das kommt ganz drauf an, wie sie die Tour-Situation lösen. Ich habe tatsächlich bei Malik Willis mir gedacht, Falcons, bei Cousins als Veteran weg, Penix nach Verletzung, Kreuzbandriss, wie fit ist der wirklich? Und ich finde auch irgendwie Penix, Willis, das ist irgendwie auch relativ ähnlich, so rein vom Gucken her. Ich würde den bei den Falcons vielleicht sogar parken.
Aber den bin ich einfach die Summe am Ende gespannt. Wenn der wirklich 30 pro Jahr bekommt, das fände ich schon
am Ende geht schon krass. Geht er zu den Jets und kriegt 40.
Ja, das wird sein. Gehen wir auf die Edge-Position.
Ja.
Da gibt es zwei, die wir jetzt ganz spannend fanden. Trey Hendrickson natürlich, der kam im Gespräch gerade schon raus, wurde jetzt von den Bengals nicht getaggt, hat sich auch von Cincinnati, also auch von der Stadt, von den Fans schon verabschiedet. Ja. Mittlerweile 31 Jahre alt, muss man glaube ich schon dazu sagen. Und Jalen Phillips von den Eagles, da mache ich relativ einfach bei Jalen Phillips. Ich glaube, die Eagles werden alles probieren, ihn zu halten und werden es auch hinbekommen. Du hast da natürlich Jordan Davis, 50-Year-Option, das sind knapp 13 Millionen, die er bekommt. Jalen Carter geht ins letzte Rookie-Jahr. Aber ich glaube, Jalen Phillips, den hast du dir ertradet. Das ist ein. Letztes Jahr war Zach Bourne wohl das größte Task zu verlängern. Ich glaube, dieser ist es Jalen Phillips und irgendwie wirst du es hinbekommen, weil du. Der hat so gut gespielt, das wäre irgendwie bitter aus Eagles Sicht, den zu verlieren.
Total, bin ich bei dir und auch Phillips, glaube ich, würde unbedingt zu einem Contender gehen, zu einem Team, was gut genug ist. Deswegen habe ich da auch gedacht, die einzigen, die für mich dann noch Sinn machen, die da jemanden suchen, sind die New England Patriots. und die Detroit Lions, ja, weil wir darüber gesprochen haben ja auch schon.
Lions sehe ich halt vom so, Geld her dann eher schwierig.
Ja, das ist wieder schwierig.
Aber Patriots wären, ja, spannend. Ja. Patriots wäre spannend.
Patriots könnten sich ihm aktuell leisten. Und bei Trey Hendrickson ist es genau das Gleiche. Da bin ich so mit 3 Punkten rangegangen. Welches Team hat Need auf Edge, logischerweise? Welches Team hat genug Geld? Und welches Team ist möglicherweise ein Playoff-Contender? Und da bin ich dann auch bei den Patriots gelandet, als auch bei den Washington Commanders für Hendrickson. Wobei ich ehrlicherweise...
Haben viel Hendrickson. Kohle, Commanders auch bei den Top-Teams, ja, mit dabei, was Cap-Space anbelangt, ja.
Eben, das sind genau die 3 Punkte, die ich da abgearbeitet habe. Deswegen sind da Commanders und Patriots für mich auf der Edge-Position auch vorne mit dabei, generell auf dem Markt, aber gerade bei diesem Namen, Trey Hendrickson, wobei ich ehrlicherweise gerne zum nächsten Namen weitergehen möchte, weil diese Hendrickson-Sage, die geht mir mittlerweile auf den Keks.
Ich will nur ganz kurz, ich habe nämlich lustigerweise 2 ganz andere Teams noch. Also die Lions, ja, hatten wir vor 2 Wochen schon mal angesprochen.
Ja.
Weil ich auch sagen, ich dachte, so an die Bears dachte ich, jetzt ist natürlich das Karriere von Dolman, du brauchst ein Center, ja, schwierig, du hast eh wenig Cap Space. Ich hätte die die Bears extrem spannend, oder find's immer noch extrem spannend, weil ich mir bei Hendrickson vorstellen könnte, vielleicht macht's ja auch für 3 Millionen weniger. Um bei einem Contender vielleicht zu sein. Und dann will ich die Colts reinschmeißen. Da reden wir seit Jahren, dass sie ja nicht wirklich gut besetzt sind. Und Lou Anarumo ist der Defensive Coordinator und war mit ihm bei den Bengals.
Stimmt, ja, guter Punkt. Guter Punkt, ja, die Colts, aber die ist halt noch kein Contender, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste.
Ne? Ja, die können ihm vielleicht ein bisschen mehr Geld, ich weiß gar nicht, wo die stehen, die Colts im Cap Space Ranking.
Die Frage, was die ist wichtiger für die Herrschaften?
Auch nicht
Contender
so gut.
Oder Kohle? Miles Garrett oder Super Bowl? Das ist immer die Frage, die sich da stellt.
So, jetzt darfst du weitermachen.
Ja, genau, jetzt darf ich weitermachen. 2 Running Backs haben wir uns noch hingelegt. Kenneth Walker von den Seattle Seahawks und Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars.
Und ein kleines Sternchen dahinter, wenn jetzt auf Breece Hall wartet, den haben wir schon mal weg, weil der ja getaggt wurde, genauso wie bei Wide Receiver George Pickens. Nur damit euch nicht wundert, sind für uns jetzt in dem Fall keine klassischen Free Agents.
Ja, guter Punkt. Der darf, glaube ich, Breece Hall ist ja, glaube ich, genauso wie Jones, der darf mit anderen verhandeln und die Jets können dann
matchen.
Ne? Genau, so ist es. Bei Kenneth Walker kann ich es kurz machen. Ich glaube, der wird, also wenn die Seahawks das nicht hinbekommen, den zu halten, dann sind sie schön blöd, ehrlicherweise. Auch wenn die Franchise jetzt verkauft wird, irgendeiner wird da schon einen Zettel unterschreiben können. Und Travis Etienne, ich habe dir das, ich habe es schon mal vorhin gesagt, ich kann mir immer das nicht so gut vorstellen, aber ich habe geguckt, wer braucht einen Running Back, wer ist ein Contender, wo hat er ganz gut gemacht und bin wie immer auf die gleiche Antwort gekommen.
Bin ich gespannt. 3, 2, 1, Chiefs.
Ja, genau. Ja, das war klar. Das war klar. Ja.
Ja, ist bei Travis Etienne tatsächlich auch mein Gefühl. Etienne auf der 1 und wenn es nicht klappt, habe ich Tyler Allgeier, den wir jetzt gar nicht als Name haben, bei den Chiefs noch. Weil ich glaube, dass der in Backfield, ob das die 1A-Lösung ist, aber ich finde, Allgeier hat für mich schon die Klasse, auch so ein Backfield, jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau anzuführen, aber schon auch mit einer guten Nummer, in dem Fall vielleicht dann 1B, tragen zu können. Aber ich will nicht noch einen Namen reinschmeißen, Etienne, da sind wir scheinbar auf dem selben Dampfer unterwegs.
Aber genau, aber das ist natürlich auch spannend mit Pacheco und sowas. Da könnte natürlich auch etwas so als Duo oder, ne, wenn du es ein bisschen auch aufteilen kannst, wie die Seahawks ist ja mit Charbonnet und
Kenneth Walker. Das wäre, glaube ich, wichtig für die Chiefs. So. Das wäre definitiv wichtig. Und Kenneth Walker ist mein Empfinden auch wie bei dir, Seahawks, das werden sie irgendwie hinbekommen. Jetzt habe ich mal so ein bisschen angeschaut, wo so die Experten, die Projection, was das Gehalt anbelangt, landen. 3 Jahre 39 Millionen, also Average von 13,0 ist natürlich schon eine Hausnummer. Mhm. Ich hatte für mich so überlegt, ich bin so im 10 bis 12 Millionen in der Range gewesen. Das ist so Aaron Jones, Kyron Williams, James Cook, Josh Jacobs als Super Bowl MVP. Das würde ich da sehen. Kann natürlich auch mal sein, dass einer in überbezahlt mit 15 Millionen, da bist du in der Derrick Henry Range, wobei drüber kann es eigentlich nicht gehen, dafür war jetzt einmal gut und
das ist die Frage, Respekt. Ne? Das ist jetzt die Frage, ob das Luka Jovic Thema wird oder ob er jetzt Luka Jovic, kennt ihr doch alle, Christoph schaut mich an.
Ja, ich kenne schon, aber wo wurde der gefranchised-tagged oder nicht gefranchised-tagged?
Luka Jovic hatte ein sehr gutes Jahr bei Frankfurt und hat einen 6-Jahres-Vertrag bei Real Madrid unterschrieben. Was hat er seitdem gezeigt? Nada, oder wie es auf Kroatisch heißt, nix. Und das ist genau der
Punkt. Frage, wo spielt Luka Jovic jetzt?
Ja, der war ja kurz nochmal bei der Fiorentina, dann war er bei Besiktas, glaube ich, oder?
Ich glaube, ich weiß es.
Weißt du es, echt?
Ich glaube, der ist bei PAOK.
Saloniki.
Okay. Ich schau mal kurz schnell nach, erzähl du weiter.
Ja, mein Gedankengang war da halt nur, Kenneth Walker, Super Bowl MVP.
Nein, AEK Athen.
Das war schwach von dir, aber du warst im richtigen Land. Falsche Stadt. Und ich wollte nur sagen, das ist halt ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich. Natürlich ist es ein guter Running Back, aber erinnert euch vielleicht auch in bevor McDonald kam oder auch im ersten Jahr von McDonald, ja, das ist uns zu wenig. Ja, verletzungsanfällig war er auch noch. Das muss man alles im Hinterkopf behalten. Natürlich hatte der eine super zweite Saisonhälfte, dann hatte er einen riesen geilen Playoff-Run mit Super Bowl MVP, aber warum? Weil Charbonnet ausgefallen ist. Und das muss man alles berücksichtigen. Aber ich bin trotzdem dabei, sie müssen ihn verlängern. Aber, und da bin ich auch bei dir, nicht um jeden Preis.
Ja, absolut. Und ich will noch ein Thema reinschmeißen. Hört ja. Ansonsten, das war zwar letzte Woche, glaube ich, nicht Thema, da ging es um die Las Vegas Raiders. Da bin ich nach unserem Interview von letzter Woche, wo wir drüber gesprochen haben, über die Las Vegas Raiders, hört gerne nochmal rein, wie da so die Offseason aussehen könnte. War auch ein sehr launiges Gespräch. Und zwar bin ich dann darauf gestoßen, weil ich irgendwo einen Artikel gelesen habe, beziehungsweise Clint Kubiak wohl gemeint hat, er will eigentlich schon wieder so einen One-Two-Punch haben auf Running Back. Weil wir Chanty haben, wo wir dachten, das ist ja wunderbar. Aber stell dir mal vor, das wäre zwar ein absolutes Luxusding. Die holen sich dann noch Kenneth Walker mit Chanty zusammen. Der kennt diesen, also wo war Walker gut? Dieser Zone-Heavy-Run-Ansatz jetzt mit Kubiak. Das wird er wahrscheinlich auch bei den Raiders mit reinbringen. Gehen wir schwer von aus. Auch da nochmal gerne der Verweis auf letzte Woche. Das Interview, das wirklich sehr, sehr, glaube ich schon, sehr launig war mit cool. Adam Hill. Und deswegen ist das so in meinem Kopf reingehämmert. Also ich sehe es jetzt nicht als Nummer 1 Lösung, aber stell dir mal vor, Walker als Nummer 1B hinter Chandler, der auch immer dann die Nummer 1A und B ist. Aber was wäre das für ein One-Two-Punch?
Das wäre krass.
Bei den Raiders, ob das clever ist, ist eine andere Frage, aber ich fände es interessant zu beobachten.
Und das Ganze hinter einem weiteren Namen bei unserer Free-Agency-Liste, der ja auch bei den Raiders hart gehandelt wird, hinter Center Tyler Linderbaum von den Ravens. Der wird Free-Agent und auch da haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen, weil er bei den Raiders medial vor allen Dingen am meisten gehandelt wird. Übrigens auch bei den Houston Texans. Man kann zusammenfassen, so hat Adam Hill auch gesagt, die halbe Liga ist an Tyler Linderbaum logischerweise dran, weil das ist der beste Offensive Lineman, der beste Center.
Die halbe Liga plus eins, weil die Bears jetzt auch jemand brauchen.
Genau, weil die Bears jetzt, stimmt, das kommt ja noch mit dazu, absolut richtig. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Center-Markt ist für mich sehr interessant, aber wenn jetzt die Raiders wirklich Linderbaum holen würden und Kenneth Walker, Super Bowl Champion, Leute, dann machen wir die Tür zu. Also da, mit Chanty, Kenneth Walker und Linderbaum, sorry.
Ihr habt es gehört, Anfang März, das sind die Giants 2026.
Ja, wirklich spannend. Und will dann nur noch den Namen reinschmeißen, weil ich kann mir vorstellen, dass bei den Ravens dann der Ersatz Connor McGovern sein könnte, der ja bei den Bills Free Agent wird, haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, der Center. Also der Center-Markt ist für mich sehr interessant, weil alle irgendwie einen brauchen und die halbe Liga meint, wenn wir Linderbaum holen, sind alle so Probleme gelöst. Ich kann da bei ihm gar nicht sagen, wo er landen wird, kann euch nur mitgeben, die Texans und die Raiders sind laut Medienberichten am nächsten dran, aber das wissen wir, das heißt wie immer, so wie das kroatische Wort vorhin schon, nix.
Ich würde auch die Ravens nicht ausschließen wollen, auch wenn sie da kreativ, glaube ich, werden müssen. Die wollen natürlich behalten, wird aber teuer. Ich habe mal nachgeschaut, der teuerste Center-Vertrag ist von Humphrey, von den Chiefs, 18 Millionen. Mhm. Und wir wissen, Free Agency, wenn du Bedarf hast,
ja, da musst du schon.
Dann überbezahlst du gerne mal auch. Und wenn er in der Range ist oder, keine Ahnung, 3 Millionen drunter, dann wird es für die Baltimore Ravens schon eher schwierig und hast ein schon dickes Loch da auf der, auf der Center-Position.
Absolut. Dann haben wir noch die Wide-Receiver-Position mit Alec Pierce, der übrigens ungefähr eine Stunde vor unserem Aufnahmezeitpunkt gesagt hat, dass er nicht bei den Colts unterschreiben wird, zumindest für den Moment nicht. Er hat sich das Recht verdient, den freien Markt zu eruieren. Das waren die Worte von ihm, das war so
mit
kurz vor unserer Aufzeichnung.
Mit deutschen Worten, er hat das Recht auf Fettkohle.
Genau, er will jetzt erstmal den Markt sondieren und dann schauen, was dabei rumkommt. Und ich glaube nicht, dass er bei den Colts landet, aber ich finde es, das habe ich vergessen, sie zu fragen. Ich fände Alec Pierce einen klassischen Bills Wide Receiver. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, aber ich glaube, der wird, also das ist für mich der Free Agent, der brutal richtig schön überbezahlt wird, der auch abgeliefert hat. Das war der explosivste Receiver in den letzten beiden Jahren, fast 22 Yards per Reception. Da ist er klar die Nummer 1 von Jameson Williams.
Du weißt, was ich von ihm halte, ne? Stichwort Colts Receiver. Ich fand die Colts Receiver, auch Alec Pierce, nicht so gut, wie viele es immer gesagt haben, auch wenn die Statistiken da sind. Deswegen gehe ich voll mit deiner These und sage, der kriegt fett Kohle und wird halt dann.
Ja, der ist für mich schon auch so einer Tennessee Titans. Die haben wahnsinnig viel Capspace. Ich glaube, mit am meisten, oder haben die sogar am meisten? Am meisten mit den Raiders. Ja. Würde mich wundern, da landet. Ich finde jetzt die Patriots spannend.
Nach Dix, ja, klar.
Die haben auch, ich habe es nochmal offen, auch die Patriots haben dieses Jahr wieder ein bisschen Geld, nicht so viel wie letztes Jahr, ganz so wild shoppen können sie nicht, aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn da vielleicht was passiert. Ich habe mal die Chargers aufgeschrieben auf Wide Receiver, die Commanders haben viel Kohle, also der wird, glaube ich, Colts sehe ich auch nicht, die wollen ihn natürlich schon denke ich, gerne behalten. Die könnten auch Michael Pittman beispielsweise entlassen, um ein bisschen Platz frei zu machen, aber der wird überbezahlt, ja, das wird mit den Colts nicht klappen. Und ob er das dann auch wert ist, weiß ich noch nicht.
Meine Frage, weil du die Liste anscheinend gerade offen hast, wie viel Capspace hätten denn die New Orleans Saints, stand jetzt? Wenig wahrscheinlich.
Hantieren die Saints mit Capspace? Nee, die sind deutlich drüber im Moment. Die müssen noch ein bisschen umschiffen und alles, wie immer.
Weiterhin könnte ich mir da auch gut vorstellen. Aber gut, das geht natürlich mit der Kohle dann nicht.
Ein anderer, also Alec Pierce ist ganz einfach, wer am meisten zahlt, ja, hat Alec Pierce. Ende.
Ist das bei Mike Evans auch so, der jetzt erstmal Free Agent wird, der Legende der Buccaneers? Und da kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also wenn der irgendwo anders unterschreibt, dann höre ich auf, die NFL zu gucken.
Es ist halt echt die Entscheidung. Bleibt er bei Tampa und wird dann da seine Karriere beenden oder nochmal was Neues? Die Bills, wir hatten es gerade als Thema bei Atlanta, ob das einer wäre. Ich könnte mir da vorstellen, der wird halt 33 Jahre alt im August.
Ja, ja, ja.
2025 auch nur 8 Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Ich glaube auch, dass er bleibt.
Ja.
Es gab jetzt auch noch Gerüchte, die Eagles könnten es werden, wenn die AJ Brown traden. Aber irgendwie ist mir alles ein bisschen zu konstruiert. Ich glaube, das werden die Bucks bleiben.
Ja.
Bucks oder Bills ist mein Empfinden.
Aber da muss man die persönliche Geschichte natürlich im Hinterkopf behalten, wenn irgendein Team ihm ein bisschen was gibt. Letzter großer Vertrag
mit den Bucks. Ja, und er hat auch ein bisschen abgeliefert, kann man nicht sagen. Also,
ja, ja. Und mit den Bucks, weiß ich jetzt, glaube ich, hat er jetzt bis persönlich nicht das Gefühl, dass man jetzt unbedingt den Super Bowl holt.
Ja, aber wahrscheinlich
nicht. Noch mal einer um die Ecke kommt, der wird ja auch nicht jünger, ne?
Also der bei den Bills fände ich schon wirklich spannend, weil wir gerade vorhin mit Lerner auch über einen erfahrenen Spieler gesprochen haben, das wäre Mike Evans. Und ja, der wird dann 33 Jahre alt, aber ich finde jetzt, also natürlich ist er schwächer geworden.
Ja, klar.
Durch das Alter oder sowas. Aber der ist immer noch ein richtig guter Receiver, der dir natürlich nicht mehr die Nummer 1 Lösung gibt wie vor 5 Jahren oder sowas. Aber den nehme ich als erfahrenen Hasen, ohne mit der Wimper zu zucken, aber in mein Team, wenn er reinpasst vom Gehaltsgefüge.
Ja. Nummer 9 unserer Top 10 Free Agents ist Linebacker Devin Lloyd, der bei den Jacksonville Jaguars war. Ich habe da einen ganz klaren Weg.
Kaching. Du? Kohle. Kaching.
Kohle.
Oder?
Okay, du gehst auf, ja, klar. Ja, gut. Klar. Also auf welches Team für dich? Kohle.
Also letztes Jahr haben Fred Warner, Zach Bourne und Nick Bolton Verträge unterschrieben für 21, 17 und 15 Millionen pro Jahr. Das waren die ganz dicken Linebacker-Verträge. Also ich glaube, an die Top 2 kommt da nicht ran, aber irgendjemand so Bolton-Money ihm zahlen würde mich nicht wundern. Er hatte 5 Interceptions, 1,5, 6. Die Jaguars haben keinen Capspace, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mhm. Ich bin dann so angegangen, wer könnte auf Linebacker, und bin dann gar nicht auf das Kaching so gegangen, Fettkohle. Ich bin auf 2 gekommen, die Bengals, die einfach auf jeder Position was brauchen.
Ja.
Und was hältst du von den Dallas Cowboys?
Witzig, ich wusste es. Es ist echt, ich habe Dallas Cowboys aufgeschrieben, weil schlechte
so
Defense.
Überbezahlen, aber vielleicht gar nicht so.
Genau. Schlechte Defense, zahlen gerne ein bisschen mehr in der Free Agency. Jerry Jones hat schon angekündigt, dass sie diesmal früher und auch aggressiver auf dem Free Agency Markt agieren wollen, hat er letzte Woche gesagt. Deswegen, Logan Wilson ist schon wieder weg, den man ja erst in der Trading Deadline geholt haben. Er hat, und sie haben die Verträge von CeeDee Lamb, Dak Prescott und irgendwie noch einen dritten, habe ich schon wieder vergessen, bereits umstrukturiert und weitere 47 Millionen Capspace.
Genau, die sind im Moment noch mega, mega drüber, über dem Capspace, aber werden das, also über der Linie, werden das aber eben durch so Anpassungen hinbekommen. Die haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, glaube ich. Trotzdem, das wäre so wie Jerry Jones Move.
Ja, oder? Ich habe das, wie gesagt, nach seiner Aussage letzte Woche, und dann habe ich so ein bisschen geguckt, das ist das, was sie adressieren müssen mit Umstrukturierungen, wäre für mich auch ein Fit. Und der würde sich auch freuen, wenn er ein bisschen Geld bekommt, und dann kann er im AT&T Stadium ein bisschen gegen die Sonne tackeln. Ist doch super.
Okay. Ja, und dann haben wir noch einen Tight End. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, Dallas Goedert, Eagles oder Isaiah Likely, Baltimore. Dallas Goedert ist, glaube ich, die größere Personalie, oder?
Ich habe mich auf Isaiah Likely vorbereitet.
Ehrlich?
Mach doch du. Ja, das ist doch super. Dann haben wir beide. Ist doch toll.
Okay, dann ganz schnell. Also Dallas Goedert, der verdient jetzt 10 Millionen. Das dürften jetzt mehr werden, weil er echt ein gutes Jahr hat. Auch da habe ich mir nochmal den Tight End Markt angeschaut. Kittel, McBride, die sind bei 19 oder drüber. Hockens sind 16,5. Bei dem wird auch noch was passieren. Ich glaube nicht, dass der bei den Vikings mit der Kohle bleibt. Pitts Franchise Tag jetzt bei 15 Millionen. Goedert hat ein super Jahr. Also vielleicht nicht 15, aber Andrews hat 13. Ferguson hat 12,5. Kann man ihn, glaube ich, schon da sehen. Philly will ihn behalten. Er könnte sich auch gut vorstellen zu bleiben, aber er ist halt 31 Jahre, hat jetzt ein Career Year. Jetzt machst du halt Kohle. Und dann sind wir 3 Teams in den Sinn gekommen, also plus die Eagles, also 4. Die Broncos ist ein Dauerthema, Tight End. Vielleicht machen sie im Draft was.
Ja, stimmt.
Evan Ingram war solide, aber jetzt nicht komplett überzeugend. Die Giants mit Harbaugh auf Tight End. Wissen wir ja eben, da ist auch Likely in der Vergangenheit einer gewesen. Jetzt nicht ganz unwichtig, das Spielermaterial. Und die Washington Commanders, weil sie Kohle haben und Zach Ertz sich verletzt hat.
Ja, stimmt. Ja. Ja, das sehe ich ähnlich, weil ich bin da auch rangegangen. Ich habe dann eher auf Leike geguckt, weil ich ehrlicherweise rein vom Gefühl her, vom Recherchieren damit rechne, dass Goddard irgendwie bleibt. Auch natürlich mit der AJ Brown-Situation bei den Eagles ein bisschen im Auge behaltend. Und Isaiah Likely von den Baltimore Ravens hat es meiner Meinung nach verdient, jetzt irgendwann mal wirklich Nummer 1 Starter als Tight End zu sein. Immer im Schatten irgendwie von Mark Andrews gestanden.
Ja, das und wird sie nicht ändern.
Immer viele Spiele gemacht.
Ja.
Und bin dann da auch so reingegangen. Ich bin auch bei den Commanders gelandet, aus dem gleichen Grund. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Möchte aber ergänzen, dass wir auch noch einen dritten sehr, sehr guten Tight End haben, wenn er in Normalform und fit ist, mit David Njoku haben von den Browns. Vorhin schon mal kurz erwähnt. Der wird ja auch auf jeden Fall Free Agent. Also das sind drei, finde ich, Free Agents, wenn wir jetzt Goddard mitnehmen, die da wirklich spannend sind. Und ich bin bei Miami gelandet, weil bei Miami alle drei Tight Ends erstmal Free Agents sind. Bei Likely, ja.
Likely
zu den Dolphins, weil bei denen alle drei Tight Ends erstmal Free Agents sind. Dulcich, Jaren Waller und Julian Hill. Und die könnten ohnehin dann dadurch einen neuen Anstrich auf Tight End gebrauchen, weil Jaren Waller ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Dulcich ist immer so eine Zwischenlösung irgendwie gewesen. Und Likely könnte da wirklich, auch wenn zwei von diesen dreien noch da bleiben würden, klare Nummer eins Tight End sein. Bei einem Rebuild-Team. Also,
ich weiß nicht, ich habe bei Likely schon ganz lange ein Team im Kopf, weil ich durchaus ein Likely-Fan bin. Das ist jetzt kein überragender Tight End, aber ich finde ein sehr, sehr guter, der noch bei weitem nicht sein Potenzial ausgeschöpft hat. Sollte Travis Kelce die Karriere beenden, könnte ich mir Likely bei den Chiefs irgendwie vorstellen. Kann ich mir tatsächlich schon länger ganz gut vorstellen. Jetzt dadurch, dass es aktuell wird, kann ich es auch mal in Worte fassen. Aber den könnte ich mir irgendwie, warum auch immer, bei den Chiefs gut vorstellen.
Ja. Kein schlechter Call. Travis Kelce haben wir noch. Ich gucke nochmal auf meinen Phone.
Nee, ich habe gerade noch geschaut. Ich habe noch nichts Neues gesehen.
Keine News und die Chargers haben auch keinen mehr entlassen. Aber ja, das sind mal die Free Agents. Nächste Woche startet die Free Agency. Es wird sehr, sehr spannend. Große Namen werden noch über den Ladentisch gehen. Das definitiv. Hinten raus haben wir aber nochmal was Persönliches, weil...
In eigener Sache.
Genau, so kann man es, glaube ich, auch sagen. Habt ihr natürlich alle mitbekommen, Anfang dieser Woche kam dann die Meldung in der Öffentlichkeit, dass die NFL und The Zone erstmal getrennte Wege gehen. An der Stelle können wir, glaube ich, nur so darauf reagieren und sagen, was wir sicher wissen, ist, dass wir nichts wissen. Denn Stand jetzt
leider
ist es nun mal so, dass der Vertrag tatsächlich endet, dass diese Frist so gezogen worden ist. Was das dann bedeutet und wie es dann weitergeht, steht in den Sternen. Es gibt viele verschiedene Auswege, es gibt viele verschiedene offene Fragen und Optionen. Und was das dann bedeutet und wie es weitergeht, da wissen wir nichts und auch The Zone nicht. Deswegen, da sind wir alle überrascht gewesen. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Das war ein ziemlicher Schocker Anfang der Woche, das sage ich ganz ehrlich. Das war für uns ein Schocker, weil wir, das können wir auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch nicht wissen, wie es mit diesem Projekt hier weitergeht. Wir wissen es heute einfach nicht. Da können wir euch noch nichts Verlässliches sagen, wie es jetzt wirklich weitergeht, weil wir insgesamt einfach noch zu wenig bis eigentlich gar nichts wissen. Ich meine, es gab den Artikel von der Zeitung mit den vier Buchstaben. Das ist einfach der Status quo. Mehr wissen wir nicht, mehr können wir dazu auch nicht sagen. Wir tappen da auch ein bisschen im Dunkeln und pieksen im Dunkeln umher. Wir müssen einfach mal abwarten, wie es auch mit dem Projekt hier weitergeht. Wäre extrem schade für das Team, aber alles zu gegebener Zeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Genau. Ich habe es in meiner Instagram-Story auch geschrieben. Viele haben mir auch geschrieben, die hier zuhören. Deswegen vielen Dank für viele Nachrichten. Ums Team wäre es schade, wenn diese Ära, muss man sagen, zu Ende geht, wonach es Stand jetzt aussieht. Aber bis zum Saisonstart ist noch eine Menge Zeit. Und wie es dann weitergeht, wer mit wem wie verhandelt, davon haben wir beide keine Kenntnis, viele andere auch nicht.
Und auch keinen Einfluss.
Und auch keinen Einfluss, das stimmt, das kommt auch mit dazu. Wir wurden alle überrascht. An der Stelle trotzdem gesagt, vielen lieben Dank an alle in den letzten Jahren in den Teams, die den Podcast betreffen, aber auch unsere Endzone-Sendungen oder NFL Night Games. Das war eine wirklich coole, coole Reise. Und wie es dann weitergeht, müssen wir einfach abwarten. Punkt.
So ist es. Weiß nicht, beenden wir jetzt mit bis nächste Woche oder ist das auch schon?
Dann, wir werden sehen. Müssen wir abwarten.
Okay. Wir treffen uns einfach Safety First mal Mittwochabend und dann schauen wir mal.
Genau so machen wir es. So machen wir es. Also bis dahin.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.